Kite allmächtig, total Absturz der Wölfe und hört ihr es, der grün-weiße Hype-Train, er ist wieder voll im Gang. Da gleich rein mit der Frage von Gütti, kann Mission 33 schon ausgerufen werden?
Man könnte definitiv, das ist eigentlich halt Wahnsinn nach dieser Saison oder wie es begonnen hat und dann dazwischen, wo man war. Ich kann mich erinnern an unseren gemeinsamen Podcast mit NoGo, da haben wir darüber gesprochen, ob Rapid Angst haben muss abzusteigen. Das ist noch nicht so lang her, das war direkt nach dem Derby und jetzt reden wir darüber, dass sie Meister werden könnten. Das ist wirklich brutal. Aber ja, man kann.
Ist Mission 33 im letzten Jahrzehnt irgendwann abgebrochen worden?
Nein, das ist eigentlich eine durchgehende Mission.
Stimmt, ja. Die Frage ist, wann Mission 33 abgeschlossen werden kann.
Man weiß vielleicht in ein paar Monaten, aber nein. Komm, lassen wir jetzt mal die Mission 33, ich würde lieber die Mission 20.000 ausrufen. Hier. Lieben Menschen, schenkt uns doch bitte ein Abo auf YouTube und auch im Podcatcher eures Vertrauens. Wir sagen danke für den ganzen Support und machen gleich weiter mit der Mission 50.000, denn ich bin wirklich sehr enttäuscht über die Zuschauerzahlen an diesem Wochenende. Nur 45.000 Zuschauer waren in den österreichischen Stadien unterwegs. Das ist schon enttäuschend.
Ich finde es jetzt gar nicht so enttäuschend, wenn ich mir die Zahlen einzeln anschaue. Bei der Austria waren es knapp 14.000, Salzburg hast du fast 10.000, das ist für Salzburg überdurchschnittlich viel. LASK war unterdurchschnittlich mit nicht mal 10.000, finde ich aber auch okay für Freitagabend und die spielen ja Cup auch noch die Woche. Also vielleicht, wenn du dich irgendwie ein bisschen entscheiden musstest als Fan, dann hätte ich vielleicht auch die Cup-Partie genommen.
5.000 über 5.000 beim GK ist auch sehr okay, finde ich.
Ja.
Ey, das können wir doch jetzt nicht schönreden.
Also oh ja, machen wir nicht einmal
jetzt. Ja, aber es ist wirklich also, schön. Ich würde es nicht schönreden, aber ich würde es auch nicht schlecht reden. Also, ich finde es voll in Ordnung. Das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat, war Ried WSG. Da waren nur 3.000 und bei der Ried sind doch meistens recht viele Zuschauer. Aber ja.
Also, ich finde, ja, ich bin bei dir, die Gesamtzahl ist etwas betrüblich. Ja. Aber wenn man in die Einzelanalyse geht, so wie das die Julie gerade gemacht hat, dann lässt sich das schon erklären.
Das zweite Mal in dieser Saison keine 10.000 Zuschauer beim LASK, beim Heimspiel. Das schon mal.
Ja, Freitagabend, das haben alle Liga 2 geschaut.
Das kann natürlich.
Genau so ist es,
wenn das kann natürlich auch
du
sein.
Du hattest halt die Variante, schaust du LASK Hartberg oder nimmst du Salzburg, also Austria Salzburg Liefering.
Das ist dann halt schon noch eine
Frage, ja, was man macht.
Das bestbesuchte Spiel davon ging ebenfalls in Wien Favoriten über die Bühne und die 13.800 Zuschauer haben wirklich einiges geboten bekommen. Sturm gewinnt 5:2, der Austria-Fluch beendet und dennoch muss man festhalten, so schlecht war das eigentlich gar nicht von der Austria.
Nein, ich war ja auch im Stadion, waren zwei der 13.848 Zuschauer, die sich da eine extrem unterhaltsame Partie geben durften. Also es war wirklich viel los. Ich finde vor allem, wenn du es halt sonst vergleichst, normalerweise ist nach der Punkteteilung sind die ersten Runden ziemlich zart oder ich habe sie ziemlich zart auch in Erinnerung, wo quasi sehr wenig passiert ist, weil jeder erstmal schaut und jeder erstmal ein bisschen schaut, was der andere macht und da ist es schon richtig zur Sache gegangen. Also ist ja gleich mit dem Tor losgegangen und ja, so ging es eigentlich die ganze Zeit weiter.
War keinen Zeitpunkt gegeben, wo man irgendwie langweilig war bei der Partie.
Aber wie kann das sein, dass haben ja einige User geschrieben, zum Beispiel Infrastructure Explained, war das die spielerisch beste Partie der Austria in dieser Saison? So gut haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr gespielt. Oder der Philipp, endlich mal eine spielerisch starke Austria, Halbzeit 1 und schon da. Man im Endeffekt den Rückstand, sollte die Austria wie gehabt lieber verwalten und abwarten, um Ergebnisfußball zu spielen oder öfters spielerisch so spielen, wie wir in der Halbzeit 1?
Also ich glaube, die Austria hat in der ersten Hälfte wirklich ein sehr gutes Spiel gespielt, aber sie haben halt zwei Probleme gehabt, die ihnen dann letztendlich auf den Kopf gefallen sind. Das eine ist die Chancenverwertung, also die müssen in der ersten Hälfte zumindest 3 Tore schießen. Und das zweite war, dass sie halt gegen die schnellen Sturmgegenstöße, da waren sie halt einfach nicht gewappnet. Aber sind sie wahrscheinlich prinzipiell nicht, weil halt in der Innenverteidigung letztendlich ein bisschen der Speed fehlt. Und es halt doch sehr viele schnelle Angreifer gibt in der Bundesliga. Deswegen ist vielleicht dieser ein bisschen defensiver stehen Ansatz, den sie ja dann nach dem Fehlstart im Herbst gewählt haben, hat schon Sinn gemacht, warum sie das gemacht haben. Aber ja, schöner zum Anschauen ist natürlich, wenn sie Fußball spielen versuchen. Und wenn sie dann ihre Chancen noch verwerten, dann ist es wurscht, wenn du halt in den einen oder anderen Konter laufst. Ich spreche jetzt von der ersten Hälfte.
Ja, ja.
Was in der zweiten Hälfte passiert ist, war ein bisschen ein anderes Spiel.
Es waren ja gefühlt Welten, die sie da auf den Platz gebracht haben. Also ich finde es aber auch eine sehr gute Analyse irgendwie auch der Fans oder auch der Fragen, die wir bekommen haben. Weil du, ich finde, wenn du da am Ende des Tages mit 2-5 runtergehst und dann schreiben die Leute, ob es eine schöne Partie war oder ob die Austria gut war, könnte man sich von außen denken, so Leute, die haben 5 Tore gekriegt, kann nicht gut sein. Ja. Aber es war ja wirklich ansehnlich und man weiß ja von Austria, dass es sich prinzipiell leichter tut, wenn sie das Spiel nicht machen muss. Und ich finde es aber auch richtig, dass sie probieren, das Spiel dann doch hin und wieder zu machen und sich jetzt nicht nur hinten reinstellen und warten, was der Gegner macht. Also der Harald hat ja schon gesagt, wenn man da dann die Chancen noch verwertet und irgendwie den Punkt oder die 3 Punkte sogar mitnimmt, dann war das ein extrem schöner Fußball, den man da gesehen hat.
Man hat ja nur 4 bekommen, 4 Tore, 1 hat man selber geschossen. Was war in diesem Moment eigentlich mit Alexander Dragovic los? Also so ein komplettes Blackout. Also, ja. Also das habe ich nicht verstanden. Ich verstehe es auch in der Zeitlupe nicht.
Ich glaube, er wollte ihn einfach am Tor vorbeispitzeln. Also,
aber war das der Spitz? Der hat einfach Vollspann einfach rein.
Das war wirklich ein bisschen in Stürmermanier, finde ich. Ja. Hat ihn schon. So. Aber ja.
Er hat aber jetzt einen Bock drauf, oder? Aufs Torisches. Ja. Bemerkt, nach vorne geht nichts, also mag ich es halt hinten rein.
Aber es war, wie gesagt, die Austria hat halt das Spiel in einer Viertelstunde de facto verloren. Mhm. Und zu dieser Viertelstunde zähle ich die Schlussszene der ersten Hälfte, wo Sturm dann aus einem Konter das zweite Tor macht, das 2-1 macht. Sturm kommt aus der Kabine, macht wirklich mächtig Druck. Nicht zuletzt dank der vielen Mitchell-Einwürfe. Kriegt diesen Elfer zugesprochen in der 55. und dann war die Partie aus. Und das habe ich schon erschreckend gefunden, wie die Austria nach dieser gelben-roten Karte gegen Blavatic da eine Viertelstunde lang überhaupt kein Bein auf den Boden gekriegt hat. Also da waren sie völlig hilflos und völlig planlos. Und ja, du bist in Unterzahl, aber das kann man schon besser lösen.
Hauen wir jetzt ja nicht nur auf die Austria drauf, sondern heben wir einmal die Leistung von Sturm hervor. Denn ich finde, du hast 2 Faktoren schon angesprochen. Ein dritter Faktor ist, meiner Meinung nach, warum Sturm gewonnen hat, ist einfach Otakitischvili. Das ist einfach der Cheatcode von Sturm Graz. Also an guten Tagen zerlegt er jede Bundesliga-Mannschaft in ihre Einzelteile. Und wenn er einen schlechten Tag hat, dann ist er trotzdem noch ein überdurchschnittlicher Bundesliga-Kicker. Also was der gegen die Austria gerade bei diesen 2-1 wieder aufgeführt hat, mit dieser Ballannahme, Innenseite, Abschluss, Außenseite, alles mit einer Bewegung. Also da kicken bei mir sofort so diese Messi-Flashbacks aus die 10er, ja. Ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben, aber in diesen Momenten erinnert er mich einfach sehr an Messi und ich finde das einfach überragend. 12. Saisontor bitte bereits erzielt. Das ist abartig.
Ich finde, vor allem auch vom Typ her erinnert er mich ein bisschen an Messi, wie du auch gesagt hast, ist jetzt, finde ich, keiner, der jetzt so dieser aggressive Leader ist am Feld, wo du das Gefühl hast, okay, der rennt jetzt jeden um und ist da auf, weiß ich nicht, 100 gefühlt, sondern einfach einer, der extrem gut Fußball spielen kann und finde, dass er für Sturm einfach immer eine Geheimwaffe ist am Ende des Tages.
Ich meine, du hast ja grundsätzlich pro Tag mindestens 10 Messi-Flashbacks der 10 Jahre, das muss man schon auch dazu sagen.
Ja, das stimmt.
Deswegen kann ich so gut verbinden. Mehr eigentlich? Hin zur WM werden es mehr
natürlich.
Flashbacks.
Ja. Ja, natürlich, sowieso. Aber deswegen kann ich das immer connecten mit irgendwelchen Messi-Szenen.
Aber ja, Otakitischvili, und das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, der beste Fußballer der österreichischen Bundesliga.
Ja, absolut. Und dementsprechend kam auch die Frage von Levo98, wenn Sturm wieder Meister werden sollte, dann Kitteschwille-Statue in Graz.
Warum frage ich noch keine?
Ja, habe ich mir letztes Jahr schon gedacht, dass da eigentlich irgendwas passieren hätte müssen, aber vielleicht jetzt.
Ich glaube, wir haben in der Vorsaison oder Kitteschwille schon so ein bisschen in die Sphären von Ivica Vasic und Co. gehoben. Ich glaube, wenn er in dieser Saison nochmal Meister werden sollte mit Sturm und der einfach der Gamechanger ist bei Sturm, dann ist er für mich die größte Sturmlegende aller Zeiten, dann ist er der Goat, der Black ist. Dann gibt es niemanden, der mehr erreicht hat mit dieser Mannschaft und der mehr Anteil an diesen ganzen Erfolgen gehabt hat, als Otakitischvili.
Auf einer Stufe mit Ivo Vastic.
Und drüber. Wenn er das holt.
Auf einer Stufe und drüber.
Wenn er das zieht, ich sag's dir, wenn er das zieht, 3. Meistertitel in Folge, dann.
Ja, ich finde, er könnte mal mit der Statue beginnen und dann schauen wir mal, ob er den Gold-Status auch bekommt.
Ja, er wird schon verdienen, finde ich.
Absolut.
Interessantes Interview dennoch danach von Fabio Ingolic bei den Kollegen von Sky. Auch bei der Pressekonferenz ist er schon sehr kritisch gewesen. Versteht sie das?
Eigentlich schon. Ich finde, das war eine sehr realistische Betrachtung dieses Spiels. Und der hat ja nach dem Spiel bei der Pressekonferenz auch gesagt, es ist eigentlich paradox, dass sie dieses Spiel mit 5-2 für sich entscheiden haben können, weil, und das war ja der Hauptkritikpunkt, sie waren in der ersten Hälfte, seiner Meinung nach, und ich glaube, das hat man im Stadion noch gesehen, einfach nicht bereit, dieses Spitzenspiel anzunehmen. Waren irgendwie sehr auf Sicherheit bedacht, waren oftmals einen Schritt zu weit weg und haben dann eben in dieser Viertelstunde nach der Pause halt das Spiel dann letztendlich in ihre Richtung dreht. Waren vor dem Tor eiskalt, das war der große Unterschied zu Austria. Und für mich ein bisschen verwunderlich, dass wenn du, und Sturm hat ja 10 Finalspiele ausgerufen in dieser Meistergruppe, dass du dann beim ersten Finalspiel von Anfang an nicht da bist. Das verstehe ich nicht. Aber umso mehr Qualität, dass du dieses Finalspiel halt dann letztendlich mit 3-1 Unterschied bei deinem Angstgegner der letzten Jahre gewinnst.
Das ist es ja.
Aber es ist noch viel Luft nach oben, aber es ist ja gleichzeitig eine gute Nachricht für den SK Sturm.
Ich würde nur gerne den Kommentar von The Joe Links lesen. Eure Meinung zum On-Field-Interview von Ingolic würde mich interessieren. Natürlich war das Spiel von Sturm nicht perfekt, aber öffentlich so auf die Mannschaft einzudreschen wie Ingolic bei der Kollegin Budinski, nachdem man auswärts den Gegner mit 5 Toren abgeschossen hat, das muss meiner Meinung nach nicht sein. Das hätte man besser in der Kabine ansprechen sollen.
Ja, kann man schon. Also ich habe das Sky-Interview per se jetzt nicht gesehen. Ich finde bei der PK hat er nicht auf seine Mannschaft eingedroschen, sondern das eigentlich sehr nüchtern halt analysiert und sehr neutral das Ganze irgendwie zur Kenntnis genommen und da schon halt auch irgendwie sehr schnell seine Schlüsse draus gezogen. Er wird in der Kabine sicher genauso ansprechen. Also ich denke auch nicht, dass er in der Kabine jetzt auf seine Spieler eindreschen wird, sondern auch genau dort ähnliche Worte finden wird.
Also ich finde, nach so einem Ergebnis kann man ja durchaus einmal den Finger in die Wunde legen. Weil was ist die Alternative? Soll sich hinstellen und sich abfeiern lassen und sagen, es war eine unglaubliche Leistung seiner Mannschaft? Das war es halt einfach faktisch nicht.
Ja, vielleicht tut es ja dann auch nicht so weh, wenn man die Finger in die Wunde legt, wenn man eh schon 5-2 gewonnen hat.
Klar.
Und kann
genau.
Da Dinge
eigentlich
rausziehen
und mitnehmen.
Ist es sogar
ein perfekter Zeitpunkt zu sagen, okay, eigentlich war es Arsch, aber wir fahren halt trotzdem mit 3 Punkten nach Hause, aber dass man das halt dann nicht vergisst quasi, dass das eigentlich jetzt nicht so gut war.
Genau, und die Kommunikation in der Kabine ist ja dann vielleicht trotzdem auch noch ein bisschen andere. Also von dem her wird es jetzt auch nicht so schwer gewichten, diese Aussagen von Fabian.
Nein, vor allem, es haben ja unisono die Spieler nach dem Match dasselbe gesagt und auch was Kitteschwil in der Mixung gesagt hat und Albert Walsch in der Mixung gesagt hat, es haben ja alle dasselbe Gefühl gehabt nach der Partie. Also es ist jetzt nicht so, dass die Spieler da sitzen und dieses Sky-Interview sehen und aus allen Wolken fallen, weil sie es komplett anders erlebt hätten.
Ja, nein, war schon ein guter Reality-Check, glaube ich, für alle. Von dem her. Alles gut, wir reisen von Wien nach Salzburg zum nächsten Kracher und da ereignete sich schon fast Historisches. Der erste Rapid-Sieg in Salzburg gegen Red Bull Salzburg seit 2015.
Ja, nachdem die Austria diesen Flug in Salzburg beendet hat, jetzt auch Rapid. Und Salzburg, die halt schon sehr lange ausgezeichnet hat, dass sie dann in diesen Duo-Dei-Spielen in der Meisterrunde voll da sind, hat sie dann erledigt. Ne?
Ich finde das schon auch ein bisschen bezeichnend irgendwie für Salzburg aktuell oder auch für Salzburg die letzten Jahre, dass einfach diese Serien, die sie da einfach jetzt seit Jahrzehnten gehabt haben, das heißt bei der Austria, ich meine, 26 Jahre, oder?
Irgend sowas,
ja. Ja, und jetzt bei Rapid auch zumindest ein Jahrzehnt und dass sie das halt dann irgendwie jetzt alles nicht mehr über die Bühne bringen. Also da merkt man schon einfach ein ganz anderes Salzburg.
Ich würde sagen, es brennt der Hut. Ich meine, auch da die Zuschauerzahl, wir haben es schon eingangs erwähnt. Nicht einmal 10.000, das beim Auftakt der Meistergruppe gegen Rapid die 1.500 Zuschauer mitnehmen in die Mozartstadt. Sprich, das ist ja noch heftiger, wenn du dann schaust, wie viele Salzburg-Fans waren wirklich im Stadion. Ich will jetzt ja eh nicht immer auf diese Zuschauerzahl hinschlagen bei Salzburg, aber ich finde einfach die generelle Entwicklung da sehr negativ. Aber ich einerseits verstehe es, ich meine, die schießen einfach seit 360 Minuten kein Tor.
Ja, das ist sicher nicht leicht, das Salzburg-Fan aktuell. Ja.
Wie gesagt, die generelle Entwicklung ist ja nichts Neues. Ja. Und warum sollte jetzt der Salzburg-Fan sagen, oh, jetzt ist Meisterrunde, jetzt gehe ich auf einmal wieder ins Stadion, weil meine, die letzten Runden haben sie ja keine Werbung gemacht dafür. Und ich weiß nicht, wie viele Salzburger jetzt Rapid schauen gehen.
Ja, Nein, das, ich verstehe es eh.
Also auch aus Salzburg musst du Austria-Salzburg gegen Liefering geschaut haben am Wochenende. Also vielleicht war auch da die Entscheidung dann hin und wieder für die Freitagspartie.
Kann natürlich auch sein. Also emotional die Partie am Freitag sicherlich dann nochmal ein ganz anderer Gradmesser auch in Sachen Lautstärke im Stadion. Auch wenn es nur 1500 waren im Max-Eicher-Stadion. Ein paar Fragen von den Usern. Auch zu Salzburg. Herbert Sammler von Daten via Twitter. Wie lange macht es der werte Herr Beichler noch? Ist ja ein netter Typ, aber ein Trainer, der immer mit derselben Taktik ausgecoacht wird, kann doch nicht RB-würdig sein?
Ich tue mir da manchmal ein bisschen schwer. Also ich finde prinzipiell, dass jeder Trainer ein bisschen Zeit verdient hätte und auch er hätte diese Zeit verdient. Das Problem ist dann immer nur, dass du halt irgendwie liefern musst und eine Negativserie mit dem 4 Spielen ohne Torerfolg und das ist dann das erste Mal in der Red Bull-Ära überhaupt, kann auch von den Leuten oben nicht irgendwie ungeahnt bleiben, finde ich. Ja. Also für ihn, glaube ich, brennt der Hut auch ziemlich.
Aber kannst du dir vorstellen, dass da nochmal, also ich kann es mal, also ich glaube schon, an Markus Mann, also wenn er da jetzt nochmal zum Beispiel von dieser Entscheidung jetzt da abweicht, dann macht er sich selbst auch angreifbar. Er glaubt an die Philosophie, an den Trainer Daniel Beichler, der ist noch extrem jung. Ich weiß, die letzten Partien, die waren echt nicht gut. Also vor allem jetzt da, man ging Rapid vor, also in Hütteldorf war es jetzt auch nicht so schlecht, aber jetzt die Partie gestern, die war einfach eine gute, hat man verdient verloren. Und davor, das Cup aus gegen Alltag tut natürlich extrem weh. Ich weiß auch nicht, was du bei dieser anderen Partie beim Last
genau,
los war.
Genau, du hast diese Last-Partie, die dich vielleicht irgendwie so ein bisschen rettet auch noch. Man war gleich zu Beginn auch von seiner Ära, aber das war ja wirklich so ein, okay, Salzburg ist zurück. Salzburg, wie man es kennt, ist wieder zurück. Und davon, da war der Downfall jetzt sehr hoch.
Ich meine, wir reden immer darüber, dass die Vereine Geduld brauchen, dass die Vereine jetzt nicht da irgendwelche Schnellschusshandlungen tätigen sollten. Und das muss man auch Daniel Beichler zugestehen. Also ich bin jetzt schon noch davon entfernt zu sagen, das funktioniert nicht und Daniel Beichler ist bei Red Bull Salzburg gescheitert. Dafür ist er viel zu kurz noch da. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der eine Mannschaft übernommen hätte, die davor irgendwie mega performt hätte. Salzburg performt halt so weiter, wie sie es die ganze Saison schon gemacht haben, de facto. Ich meine, okay, jetzt schießen es gerade keine Tore, es ist halt blöd. Aber in Wahrheit musst du dem Trainer halt schon auch die Zeit zugestehen, um da eigene Ideen zu implementieren. Und ja, die Qualität der Mannschaft ist halt einfach nicht die sie schon mal war. Ja. Aber das wird Daniel Beichler jetzt als Trainer innerhalb weniger Wochen nicht ändern können. Deswegen sehe ich es nicht kommen und würde es auch unverständlich finden, wenn man da jetzt kurzfristig die Reißleine zieht. Ja. Vor allem, was machst du?
Nein, dann, ne? Sicher komplett gleich. Ich glaube einfach, Salzburg erntet jetzt gerade das, was man vor ein paar Jahren einfach nicht gesehen hat. Ich glaube, man verkennt es ein bisschen falsch. Jetzt ist Thomas Letsch hat nicht funktioniert, Daniel Beichler sagt, man funktioniert auch nicht. Pep Leinders funktioniert nicht. Ja, vielleicht ist einfach die Mannschaft schlecht zusammengestellt. Vielleicht ist einfach der Kader gar nicht so gut, wie man immer darstellt. Vielleicht ist einfach die Kaderzusammenstellung auch von den Typen funktioniert einfach nicht. Und da muss man halt eine andere Ebene von Salzburg eigentlich hinterfragen. Weil was haben die in den letzten Jahren gemacht? Die haben die monetäre Vorteile gegenüber 11 anderen Vereinen. Also jeder Verein im Gegensatz zu Red Bull Salzburg ist in dieser Liga Underdog. Und du musst mit diesen finanziellen Mitteln musst du mehr rausholen können, kadertechnisch.
Aber es ist halt, wie du sagst, man müsste halt eine andere Ebene hinterfragen, aber die wird sich nicht selbst raushauen. Das, was die machen werden, ist halt weiter unten ansetzen und dann ist das halt mal ein Trainer, der dann trotzdem irgendwie den Kopf hinhalten muss. Also so rennt es dann halt leider auch, wenn er sich mehr Zeit und mehr Möglichkeiten verdient hätte.
Ja, wo ist Kloppo? Wo ist er?
Keine Ahnung. Eine Sache zu Salzburg noch, Oliver Lukic, gestern Startelfdebüt für Red Bull Salzburg mit 19 Jahren, bin bei dem wirklich gespannt. Mein Beichler hat ihn jetzt das dritte Mal in Folge eingesetzt, das erste Mal von Start weg, ob der die Kurve kriegt. Wenn ich mit 19 aber man ist,
hat schon viel erlebt.
Gilt ja seit Jahren als Riesentalent und sicher eines der größten, die wir in Österreich haben, auch wenn er sich jetzt zuletzt für die kroatische Nachwuchsnationalmannschaft entschieden hat, war ja aber mitunter schwierig, was so rechtzeitig zu Trainingserscheinen und so weiter angegangen ist. Also es dürft da ein bisschen Probleme gegeben haben. Ja. Aber bin gespannt, wenn der jetzt die Kurve kriegt, ja, und dürfte mit Daniel Becher dann einen großen Förderer haben, wie es für den weitergeht.
Vielleicht sind das halt dann am Ende des Tages schon noch die Sachen, die wir halt irgendwie auch nicht sehen, also auch Trainerarbeit, die wir dann da gar nicht mitbekommen, dass vielleicht dann Dani Beichler da extrem dahinter ist, dass Spieler wie diese mit dieser Qualität irgendwie dann eben auch pünktlich beim Training erscheinen und halt ihre To-Dos quasi erledigen. Also könnte man schon vorstellen, dass da einfach intern extrem viel gearbeitet wird, was man dann gar nicht mitbekommt.
Ja, ich glaube, er ist ein super Bindeglied natürlich zwischen Liefering und Red Bull Salzburg. Nein, ich meine, war vor kurzem noch Liefering-Trainer, also er kennt die Mannschaft in Liefering und kann sich, glaube ich, dementsprechend auch gut an die Kampfmannschaft heranführen. Aber schließen wir jetzt einmal endlich das Kapitel Red Bull Salzburg und kommen wir zu Rapid. Denn da gibt es die Frage von Markus Spuster. Habt ihr Rapid zu schlecht geredet die letzten Wochen? Man sieht seit dem Derby Woche für Woche stetig Verbesserungen. Zudem ist ihre Auslosung die nächsten Wochen recht ansprechend. Ich meine, die Auslosung ist eigentlich für jeden fast gleich, weil man da ist ja jedes Spür Top-Match. Trotzdem haben wir es schlecht geredet. Ich meine, wenn ich zurückdenke an diese wirklich blutleere Vorstellung im Wiener Derby, da hat man nicht mehr erwarten dürfen können.
Ich hätte jetzt auch nicht im Kopf, dass wir es so wirklich schlecht gesprochen haben. Ich finde, wir haben es halt so analysiert, was Rapid auf den Platz gebracht hat am Ende des Tages. Und das war, wenn du das Derby ansprichst, das habe ich jetzt auch im Kopf, halt, also da hatte man echt das Gefühl, dass nichts mehr geht. Dürften jetzt dann doch irgendwie die Kurve gekratzt haben. Also haben ja seitdem jetzt dann 3 Spiele gewonnen und ein Remis eingefahren. Und auch in der Formtabelle schaut es für Rapid sehr, sehr gut aus. Ja, also ich glaube, das ist einfach auch irgendwie bezeichnend für die Liga, dass sich das so schnell einfach alles ändern kann.
Süßer Markus Gatzer jetzt schon beim Rathaus anrufen mit dem Mai nach dem ESC, dass man da gleich alles grün färbt dann danach.
Jeder muss seine Hausaufgaben machen, aber ich weiß nicht, ob das Markus Katzers Aufgabe ist.
Wo würde Rapid Meister feiern machen? Am Rathausplatz auch?
Sicher, am Rathaus. Ich schon so lange nicht mehr her, keine Ahnung, wo Rapid Meister feiern.
Auch keine Ahnung.
Aber vor allem, also, Mitte Mai ist halt der ESC, ja, also da ist, ich bin mir gar nicht sicher, wie man das dann macht. Ich glaube, da ist direkt vor der letzten Runde ist der ESC am Rathaus.
Für wen also, muss sich die Stadt Wien entscheiden?
Ja. In ESC, glaube ich.
Ja, ich glaube, sie können nicht anders. Ja.
Ja, aber bezeichnend für den Zustand der Liga, wie schnell das einfach geht. Und wir haben jetzt von 4 potenziellen Meisterkandidaten geredet und bei keinem gesagt, dass das richtig Leimhand läuft derzeit. Ja, das Gegenteil.
Ja, stimmt eh. Obwohl jetzt zumindest bei Rapid einmal so ein kleiner Aufschwung. Ich meine, die sind jetzt noch nicht im Flow, dass du sagst, wow, bist du narrisch. Aber es war schon eine gute Leistung jetzt einmal gegen Red Bull Salzburg. Also über weite Strecken hat man da echt einen ansehnlichen Fußball gespielt. Ich finde davor diesen, also die Aktion, die zur roten Karte von Gadou geführt hat, das war
sensationell.
Wirklich sensationell. Also ja. Bombe. Ja. Der Angriff an sich, der Kombinationsfußball, wenn man das natürlich ein paar Mal vielleicht reproduzieren kann in einer Partie, dann wäre das natürlich noch geiler. Aber einer, der heute halt auch wieder im Mittelpunkt war, ein Dahl, der eben eingewechselt worden ist zur Halbzeit gestern, könnte das noch ein Unterschiedsspieler werden? Hat auch der Patrick die Frage gestellt, kann ein fitter Dahl der Keyspieler werden, wie ein Kitteschwille bei Sturm?
Wenn er tatsächlich fit bleibt, kann er das sicher. Also das haben wir ja zu Saisonbeginn schon gesehen, ja, dass der das Potenzial hat, Spiele im Alleingang zu entscheiden. Und war gestern sicher auch mitentscheidend dafür, dass das Spiel so geändert hat, wie es geändert hat. Fragezeichen hinter der Fitness halt.
Das ist es ja.
Ich finde, wenn du halt einen Rapid-Kader hernimmst und die waren halt alle nicht gut jetzt in letzter Zeit, kann gefühlt halt auch jeder, wenn er mal einen guten Tag hat, der Unterschiedsspieler sein. Also ich finde ja auch, dass ein Hedl extrem stark war, also auch letzte Partie schon. Also auch das, finde ich, sind Unsicherheitsfaktoren, die Rapid irgendwie schafft, jetzt ein bisschen besser in den Griff zu bekommen.
Ja, und dann hast du natürlich das nötige Glück auch in der Schlussphase, also die Chance von Franz Kretzig. Also ist klar, es ist jetzt nicht sehr guter Fuß, aber den kann man schon mal reindrücken ins Tor. Meiner Meinung nach.
Ja, wenn nicht, müsste man. Ja. Also.
Ja, sie haben in Summe ein paar Chancen auslassen, die Salzburger, ja. die man schon machen kann. Echt witzig gestern die Szene in der wo Svetkovic und Royal einfach verkehrt herum die Dressen angehabt haben. Also das vom jeweils anderen.
Dass das passiert.
Hab ich gut gefunden.
Wessen Fehler ist das eigentlich?
Ja, aber ich glaube, die werden halt in der Kabine schätzungsweise nebeneinander sitzen und dann werden sie ausgezogen haben zu Beginn der Pause. Also es,
und dann frischen Stress gekriegt haben.
Ja, ja, stimmt. Ja, keine Ahnung.
Ja, das gibt ja jemand. Also nehmen sie ja nicht selbst. Aber...
Aber witzig, passiert, ja. Oder Lukas Grigic ganz amüsant gefunden. Also er hat das Ganze ja aus 4 Metern Entfernung angeschaut und hat dann auch schmunzeln müssen. Also von dem her, es gibt momentan viel zu schmunzeln bei Rapid.
Könnte bei Salzburg niemandem passieren, ein falsches Dress anzuziehen.
Wieso? Was spürst du jetzt da? Den check ich nicht.
RB Leipzig.
Ach so, ihr stimmt, Logo. Ja. Ja, das ist eigentlich echt strange. Ja.
Das ist schon wieder ein Zettel.
Ja. Wer war das damals?
Andi Ulmer, glaube ich, oder?
Andi Ulmer mit einem RB Leipzig. Das ist irgendein PR-Gag gewesen, sage ich da.
Das war gewollt. Von Salzburg ist dann immer gewollt.
Ja, genau. Abschließend die Frage vom Hans. Mhm. Wo landet Rapid am Ende?
Unter den Top 5.
Wirklich?
Ja. Ja, das ist schon. Ich wage auch, bevor wir jetzt das letzte Spiel besprechen, schon mal zu behaupten, Hartberg wird nicht mehr Meister. Also ich kann jetzt schon,
das sind jetzt
zwei Prognosen, die ich mich schon abzugeben traue nach dem ersten Spiel der Meisterrunde.
Jetzt kommen 9 Siege von Hartberg.
Sehr gewagte Prognosen, ja. Wahnsinn. Ja. Also ich muss sagen, ich glaube, von Anfang an hätte niemand gesagt, dass Hartberg Meister wird. Ich glaube, das ist jetzt, bin mir sehr sicher, dass das nicht ihr Ziel ist oder ihr größter Anspruch. Dementsprechend denke ich auch, dass Rapid auf jeden Fall in den Top 5 ist. Boah, irgendwie so ein schwer zu sagen. Ich glaube noch, dass sie es weiter nach oben schaffen eigentlich. Jetzt Meister würde ich jetzt nicht sagen, aber so Top 3.
Das Spiel gegen LASK wird jetzt sehr spannend. Also das ist,
es ist jedes Spiel.
Das ist ja das Geile. Aber das ist natürlich mit der Geschichte Kübauer gegen Rapid immer interessant. Aber man vergisst nicht, Hartberg ist die einzige Mannschaft, die 2026 einfach nur ungeschlagen ist.
Hartberg macht das eh super. Ja, also kann man gar nichts sagen. Aber so machst du, also Meister wirst du halt trotzdem nicht so.
Schwer. Ja. Auf jeden Fall sehr schwer. Ich meine, schließen wir das Opa ab mit dem Spiel LASK gegen Hartberg. Die Linzer waren sehr dominant, aber Hartberg hat hinten aber die Mauer aufgezogen. Und der war gut.
Ja, das können sie mittlerweile einfach generell sehr, sehr gut. Also das ist irgendwie so ihre Geheimwaffe für die Saison. Haben ja eine extrem starke Defensive und da tut sich wirklich jeder schwer durchzukommen. Also wenn ich da jetzt an Salzburg denke vor 2 Runden, die es dann nicht geschafft haben, jetzt schafft es dann der LASK auch nicht. Also das ist schon das ist extrem stark, was die defensiv machen.
Hartberg übrigens mit der jüngsten Mannschaft, die sie in der Bundesliga-Saison auflaufen haben lassen. 23,1 Jahr im Durchschnitt. Mhm. Und es war keine Mannschaft außer ein paar Mal Salzburg jünger in der Saison.
Wirklich? Ja, na schau, da die Handschrift von Manni Schmidt vielleicht ein bisschen erkennbar, dass er natürlich auch auf die Jungen setzt. Ich meine,
bei Hartberg wahrscheinlich auch ein bisschen, muss man halt bis zum gewissen Grad, dass man da auch immer wieder Spieler aus der eigenen Akademie oder aus dem eigenen Nachwuchs raufzieht, weil sonst einfach finanziell ist es du hast, glaube ich, den Salzburg-Vergleich vorher angesprochen. Also das sind ja Welten, die da dazwischen sind.
Absolut. Schauen wir uns diese eine Szene an. Elferaufreger Cissé gegen Havel hat dann unterm Strich die gelbe Karte sogar gegeben für Elias Havel wegen einer angeblichen Schwalbe. Ich hätte es jetzt ja nicht so gesehen. Ich hätte jetzt, glaube ich, auch nicht auf 11 Meter pfiffen, aber eine gelbe Karte ist dann halt...
Also gelb wegen Schwalbe kannst du niemals geben in dieser Szene. Ich finde schon, dass man über einen Elfer diskutieren kann zumindest.
Also wenn eher ein Elfer als eine Schwalbe. Bin aber auch eher auf der Seite, dass es jetzt nicht unbedingt ein Elfmeter sein hätte müssen. Hätte einer sein können, da schon, eine Schwalbe war es nicht.
Und abschließend zu dieser Partie die Frage vom Daniel. Wird Hartberg in dieser Saison nochmal ein Spiel gewinnen, verlieren oder schafft man es, die Meistergruppe mit 10 Unentschieden und einem Torverhältnis von 0-0 zu beenden?
Frage ist, wo ist man mit 10 Unentschieden, also wo man dann abschließen würde, auf welchem Platz, wenn man 10 Unentschieden mit 0-0 machen würde?
Naja.
So gut wahrscheinlich nicht, weil du halt wirklich ja jedes Mal auch nur diesen einen Punkt dann mitnimmst, also die Unentschieden, wenn du zu viele hast, da ist es ja schlauer, hin und wieder mal zu verlieren und dann doch irgendwie zu gewinnen, um Punkte einzusammeln.
Sie haben momentan 17 Punkte, wir haben jetzt 9 Punkte und dann haben sie 26 Punkte. Und in der letzten Saison hätten dir 26 Punkte in der Meistergruppe Rang 6 gebracht.
Ja.
Aber knapp hinter Rapid WRC, also knapp hinter Rapid WRC ist dann schon ein ziemlicher Abstand gewesen.
Der LASK diesmal ohne Sascha Horvat.
Ja.
Der ist Papa einer Tochter geworden. Wir gratulieren recht herzlich.
Ja. Haben wir gerade auf Instagram gesehen. Mhm. Die Hand, ja. Sehr lieb. Grüße gehen raus. Wir machen eine Pause. Was?
Sehr lieb.
Sehr lieb.
Sehr lieb. Ja. Das muss man jetzt beurteilen kaufen von einer Hand. So, brechen wir das ab, brechen wir jetzt diese Partie ab, machen eine Pause und dann geht es weiter mit dem UPO.
Ging zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen mal Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Vom UPO geht's ins UPO und dort gleich Volley nach Graz zum Spiel GRK gegen dem WAC, wo sich die Wölfe nun endgültig, muss man sagen, in den Abstiegskampf eingegliedert haben. Was zum Teufel ist bitte mit Wolfsberg los? Das ist ja fast schon ein beispielloser Downfall, den man da in Kärnten miterleben muss.
Ja, ziemlich sogar. Also wir haben es bei der letzten Runde, bei der Watchparty angesprochen, ob der WRC da irgendwie in Gefahr läuft, um den Abstieg mitzuspielen. Und meiner Meinung nach sind sie da ziemlich drinnen. Also wir haben ganz am Anfang immer nur über Blau-Weiß-Linz und GRK gesprochen oder sehr lang nur über Blau-Weiß-Linz und GRK gesprochen, dass sich die zwei das irgendwie ausmachen. Und mittlerweile der WRC genauso viele Punkte wie der GRK, nämlich 13 und Blau-Weiß-Linz dann 7 dahinter. Das ist natürlich schon noch ein bisschen ein Abstand, aber auch kein riesiger Abstand. Also es sind dann auch nur 6 Punkte. Das sind 2 Spiele, dann verlierst vielleicht das direkte Mal und bist ganz unten dabei. Also die müssen, finde ich, wirklich aufpassen.
Ja. Wird sie mittendrin im Abstiegskampf. Und also für mich ja derzeit auf jeden Fall ein heißerer Tipp als der GRK zum Beispiel.
Ja,
die, also diese Mannschaft hat das halt nicht kommen sehen auch. Ja? Und die Mannschaft ist auch nicht eingestellt und zusammengestellt für einen Kampf um einen Klassenerhalt. Und deswegen, das können ganz, ganz schwierige Wochen werden für den WRC. Eben. Sind schon seit Wochen ganz, ganz schwierige Wochen. Ja. Aber es kann echt noch ein bitteres Ende nehmen.
Niki Wimmer hat es eh gesagt im Interview bei Sky. Wir haben keine Leidenschaft, wir haben keine Einsatzbereitschaft. Ein paar Spieler bei uns geben einfach zu wenig Gas. Sie begreifen nicht, um was es jetzt geht. Um Abstiegskampf und nicht, dass wir locker und lässig Siebenter werden.
Ich glaube, das war ein sehr emotional getriebenes Interview, aber spiegelt wahrscheinlich sehr ehrlich wider, was er sich denkt, auch wenn er sich vermutlich im Nachhinein ja, vielleicht dann doch wünschen würde, das nicht ganz so gesagt zu haben. Also dann doch irgendwie auf die Mitspieler hinzuhauen, ist jetzt dann, finde ich, auch nicht die Lösung.
Ja,
also,
aber wenn ich jetzt wieder bin, ja, ich meine, okay, vielleicht ist es aber ein Wake-up-Call für alle. Ja,
weil er Haas war, weil er angefressen war, weil er nicht auch nicht mehr weiß, was er sagen soll, glaube ich, bei den Interviews. Ja. Also so gesehen verstehe ich es eh. Bin trotzdem der Meinung, dass man sich da besser im Griff haben muss und das dann auch nicht so rauslassen sollte. Vor allem, wenn es halt dann gegen die eigenen Mitspieler geht, weil ja, am Ende des Tages bist du eine Mannschaft und trittst da gemeinsam auf und dann zu sagen, ein paar haben sich geben zu wenig Gas, denke ich mir, okay, dann.
Ja, ich glaube, da muss schon viel passiert sein, dass es halt zu so einem Interview kommt. Und das ist halt vielleicht wirklich die komplette Perspektivlosigkeit in einem Kopf, wo man denkt, Alter, da geht einfach nichts mehr. Und dann kommt halt sowas mal raus. Also ich verstehe das zum Teil. Ich weiß, es ist vielleicht im Nachhinein wieder, sie denken, okay, hätte es nicht sagen sollen, aber ich verstehe das auch ein bisschen.
Ich meine, letztendlich waren es dann wahrscheinlich der Adler ist doch zu groß in dem Sommer. Ich meine, der WRC macht wirklich gutes Geld, Transferzeit für Transferzeit, aber Naivu, Jasic, Omic, Ballo, das war halt einfach zu viel und die Leute, die auffangen hätten sollen, funktionieren halt nicht so, wie man es erwartet hatte. Ich mein,
Halt, stopp. Was soll das? Es gibt eine Person, die fehlt beim WRC. Und wir reden immer von Unterschiedsspieler, aber das ist ein Unterschiedstrainer. Die Küper hat als auf Platz 2 den WRC übergeben.
Du musst ja nichtsdestoweniger als Verantwortlicher eines Vereins eine Mannschaft so zusammenstellen, dass die unabhängig davon funktioniert, wer jetzt da auf der Trainerbank sitzt. Natürlich ist der Trainer ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Bestandteil. Ja. Aber du kannst dann keine Mannschaft so zusammenstellen, dass du sagst, ja passt, der Kühl macht das schon und wenn der Kühl weg ist, ist passiert. Ja. War ja auch absehbar für den WRC. Ja. Dann muss das ja trotzdem funktionieren. Ja. Und sie haben halt, weiß ich, Donis Avdija,
funktioniert nicht.
Ganz ehrlich, war was ganz anderes zu erwarten. Ja. Und deswegen, in Summe finde ich, der WRC hat einen guten Kader, aber sicher nicht den Kader, den sie in der Vorsaison gehabt haben. Ja? Unabhängig natürlich jetzt von Didi Kübauer, ja oder nein.
Könntest du dir vorstellen, dass sie vielleicht medial zu sehr gehypt worden sind, beziehungsweise würde jemand einfallen, der sie medial zu sehr gehypt hat?
Also ich finde, es waren alle, was die Einschätzungen in der Vorsaison angegangen ist, sehr, sehr bodenständig, was den WRC angeht. Hannes, du?
Meister WRC, ja jetzt kurz die nackten Zahlen. WRC unter Kübauer in der Saison 5 Siege, 2 Remis, 2 Niederlagen, Platz 2 hinter Sturm. WRC ohne Kübauer 3 Siege, 3 Remis, 9 Niederlagen, Platz 11, nur Blau-Weiß-Linz hat in diesem Zeitraum ab der 9. Runde weniger Punkte geholt als der WAC, Didi Kübauer. Ich habe es eh schon gesagt, das ist ein Unterschiedstrainer. Der hat diese Mannschaft übernommen, hat sie zum Cupsieger geführt und war meiner Meinung nach auch auf dem Weg, sie wieder unter die Top 3 in dieser Bundesliga zu führen. Und wenn man so generell nur auf die Didi Kübauer Statistik in dieser Saison blickt, also seine Punkte hernimmt aus der WAC-Zeit und der LASK-Zeit, hat er einfach 48 Punkte geholt. Das ist im Schnitt 2,09. Der wäre damit 7 Punkte vor Sturm Graz. Didi Kübauer spielt in dieser Liga in einer eigenen Liga. Und ja, jetzt zerbricht aber alles, was man da aufgebaut hat. Ja. Und das darf natürlich nicht sein, dass ein Verein von einem Menschen so getragen wird. Ich glaube, aber man hat es jetzt auch nicht so kommen sehen, dass es so ein arger Downfall wird.
Sportlich.
Ja, ja, natürlich.
Weil getragen wird der Verein von Didi Regler.
Natürlich, ja, die Didis. Die Didis in Wolfsburg haben das halt geregelt.
Die Frage ist, was der WRC halt jetzt dann machen könnte. Also scheinbar dürfte es mit Atalan als Trainer ja auch nicht funktionieren. Ja. Dann was machst du jetzt? Jetzt hast du ja Peter Backholt dazwischen auch schon gehabt, den hat man ja abmontiert. Nochmal Trainer wechseln, ja, nein, finde ich persönlich jetzt eigentlich gar nicht so sinnvoll. Aber ja, irgendwie fehlt mir beim WRC der Ansatz, der es doch irgendwie, der das Ruder nochmal rumreißen könnte. Also ja, ich weiß nicht, was die machen könnten.
Also da jetzt einen vierten Trainer hinsetzen, wäre schon absurd. Aber
musst du ja irgendwann mal jetzt was machen. Also wenn halt nichts passiert, du hast ja ein paar Hebel, an denen du arbeiten kannst und der Trainer ist halt einer. Ja, meistens der leichteste natürlich, an dem du arbeiten kannst, aber irgendwas muss ja dann ja der WRC, Riegler und Co. dann auch irgendwo machen.
Man spielt es gegen Blau-Weiß, also spätestens, wenn man halt gegen Blau-Weiß vielleicht noch verlieren sollte in den nächsten Wochen, dann wird diese Reißleine auch noch gezogen.
Wann ist die nächste Runde?
Na, die nächste Runde haben sie jetzt, ich habe eh gerade geschaut, daheim Alltag, dann haben sie auswärts WSG Tirol und dann ja, und dann spielen sie gegen Ried, ne, dauert eh noch lang. Okay. Von dem her. Aber je näher natürlich jetzt Blau-Weiß in den kommenden Runden kommen sollte, umso enger wird es natürlich auch für Ismail Atalan.
Ist ja nicht so, dass Blau-Weiß aktuell näher kommt. Ne?
Nein, das ist es ja. Das ist es ja. Ich meine, Frage von Hassel Hoffmann. Mit Atalan gewinnt der WRC heuer keine Partie mehr mit dem Ball. Kann diese Mannschaft null? Das war eigentlich keine Frage, sondern eine Feststellung von ihm. Und der Grisi stellt die Frage, wird es noch ein Dreikampf um den Abstieg?
Ich denke, das haben wir schon beantwortet mit einem Ja.
Nein. Also aktuell ja. Ich sehe beim GRK das Potenzial, sich da recht bald einmal zu verabschieden.
Ja, ich glaube, das würde man mal hervorheben. GRK gewonnen 2-0. Eine gute Performance abgeliefert. Dieses aberkannte Tor von Harakate, vielleicht sollte man das nochmal ansprechen, weil das habe ich nicht ganz verstanden, warum das im Nachhinein nochmal vom VAR gecheckt worden ist und dann einfach auch zurückgenommen worden ist. Also das war ja wirklich gar nichts.
Ja,
es ist eigentlich nichts und versteht er auch den Eingriff vom VAR nicht, weil sollte er eingreifen bei einer klaren Fehlentscheidung? Das war es meiner Meinung nach halt nicht. Also das war ein leichtes Ziehen und versteht er den Eingriff gar nicht und dann schaut man es sich nochmal an und entscheidet halt dann, dass es kein Tor ist. Also das habe ich gar nicht verstanden.
Ich glaube, der Andi hat es gut zusammengefasst. Ist nach dem V-Spiel beim aberkannten Tor des GRK bewiesen worden, dass man in unserer Liga keine Zweikämpfe führen darf.
Wenn wir keine Zweikämpfe mehr führen, dafür ist unsere Liga tot, weil die lebt von den Zweikämpfen.
Ja, stimmt natürlich.
Zumindest müssen sie sehr durchdachte Zweikämpfe werden.
Ja.
Irgendwann, also nachdem sich dann doch alles irgendwie ganz genau angeschaut wird und eigene Aspekte oder eigene Szenen rausgenommen worden oder werden, musst du dir schon als Spieler einiges mehr überlegen, was du wann machst als früher.
Sagen wir so, GRK im Aufwind der WRC. Totalabsturz momentan, aber trotzdem haben sie einfach nur einen guten Polster auf Platz 12. Denn Den hat nämlich aktuell einfach blau-weiß Linz inne, 6 Punkte Rückstand auf die Wölfe gegen Altach, phasenweise gut, aber am Ende steht man halt wieder mit leeren Händen da. Reicht das, solche guten Phasen, um wirklich perspektivisch die Klasse halten zu können?
Welche guten Phasen? Also du meinst
von blau-weiß, Spiel jetzt? Ja, okay. Zumindest.
Ja, also es würde reichen, wenn du aus der guten Phase dann ein paar Punkte mitnehmen würdest, was sie halt nicht machen. Deswegen finde ich es aktuell sehr schwierig und sehe da eigentlich sehr wenig Positives, was blau-weiß Linz betrifft. Die sind halt auch einfach so in einer Abwärtsspirale drinnen. Da musst du, wüsste ich auch nicht, wie du da rauskommen sollst. Ja.
Trainereffekt ist ein Ausblieben.
Total.
Definitiv, ja. Ja, auch da ist, die brauchen halt dringend ein Erfolgserlebnis, aber ich sehe es nur schwer kommen.
Es ist dann ein erneuten Trainerwechsel kommen.
Ja, nein. Aber es sind halt dann auch Abwehrfehler, ja, die halt wahrscheinlich auch eine Frage der Qualität sind. Ja. Wenn man sich die Gegentore anschaut, ja, das erste, glaube ich, wo Bumberger unterm Ball durchspringt. Und dann dieses Kopfballtor von Ultraogo, wo der am Fünfer ohne zu springen zum Kopfball kommt, völlig freistehend. Ja,
stimmt.
Das ist halt brutal, ja, so gehst du runter.
Ja. Ja, ich denke es mir nämlich, ja, ich meine, in den letzten 14 Spielen hat man einfach einen Sieg und 2 Remis geholt und jetzt sollte man langsam aber sicher in diese Saison ankommen und irgendwie ist man wieder weggegangen von dieser Saison. Und so zumindest mal eine kurze Phase hat man geglaubt, okay, sie fangen sie, da haben finde ich, keinen schlechten Fußball gespielt, aber momentan deutet sehr viel darauf hin, dass wir in der kommenden Saison blau-weiß wieder in Liga 2 sehen werden.
Und Altach im Europacup?
Ja, schaut zumindest nicht schlecht aus. Also ich meine, das hätten sie sich, ja, über den Cup sowieso, ja. Also vielleicht funktioniert
auch das. Ja, also eine von den 2 Möglichkeiten würde man halt auch, finde ich, wünschen, dass sie dann irgendwie in die Realität auch umsetzen können, weil sie es, finde ich, sehr verdient hätten. Also ich finde, die spielen dieses Jahr eine überragende Saison. Also auch das hätte ich am Anfang der Saison Alltag gar nicht zugetraut. Ja, also ich finde, da wäre ein internationaler Startplatz schon irgendwie Ernte für das, was sie bringen.
Ich glaube, sie hätten, also ich würde ja gerne Alltag eigentlich in der Meistergruppe sehen, wie die jetzt in den nächsten 9 Runden spielen würden. Ich glaube, die könnten dann nämlich echt gerade mit diesem Flow der letzten Wochen, klar, Niederlage gegen Sturm, das war ein Nackenschlag, aber gerade mit diesen Leistungen, die man einfach in den ersten Wochen des Jahres gezeigt hat, da hätte man eigentlich schon das Potenzial auch, um in der Meistergruppe zu spielen.
Aber ich glaube, es ist für sie auch okay, wenn sie in der Qualifikationsgruppe den ersten Platz dann machen.
Ja, und Kapsiger werden.
Dann also ich glaube, auch dann war es eine gute Saison für Alter.
Absolut. Zum Abschluss geht's nach Ried. Die Innviertler können es eben doch noch. 2-1 Heimsieg gegen die WSG Tirol, beziehungsweise gefühlt auch gegen Valentino Müller. Nachdem der ja vor ein paar Wochen den Spielstil der Rieder kritisiert worden ist, hat man das so ein bisschen als Motivationsspritze scheinbar gesehen. Also wenn man gerade nach dem Abpfiff da die Rudelbildung rund um Valentino Müller gesehen hat, dann hat man bemerkt, dass das schon auch einen Impact auf die Mannschaft der Rieder gehabt hat.
Ich glaube, oder so gefühlt ist das, was Ried auch irgendwie ausmacht, dass sie genau solche Aktionen, die gegen sie verwendet werden, irgendwie für sich nutzen können. Mhm. Also die sind dann einfach extrem giftig, die schreien da rum am Feld, die kommentieren quasi jede Szene, die sie selbst machen. Und das macht sie zu einem sehr unangenehmen Gegner. Aber das macht sie auch als Kollektiv extrem stark. Und genau so fahren sie dann immer wieder ihre Siege ein. Und auch wenn es dieses Jahr natürlich jetzt noch nicht so gut funktioniert hat, aber das hat sie letztes Jahr sehr stark gemacht und könnte mir vorstellen, dass das jetzt im unteren Playoff dann doch wieder gut aufgeht auch. Mhm.
Ich finde, es war nach Schlusspfiff sehr viel Erleichterung, vor allem auch bei Max Senft zu spüren, ja. Dass nach diesem doch schwierigen Jahr 2026 bis jetzt, dass sie just jetzt, ja, wo die Quali-Gruppe startet, wo 3 Punkte auch wirklich 3 Punkte zählen, gleich einmal so reinstarten, dass da mal nach unten hin de facto jetzt alles erledigt ist. Ja.
Und da kommt eben noch dazu die ganzen Transfergerüchte rund um Maximilian Senf zu Sturm Graz. Ich glaube, das, auch wenn er das vielleicht dann verneint, ich glaube schon, dass sowas auch noch mitschwingt, auch in ein Jahr rein, wenn du einfach die Chance hast, eigentlich den Meister zu übernehmen.
Zu Beginn des Jahres ja, inzwischen glaube ich nicht mehr.
Ich sehe, da denkt man gar nicht so drüber nach, wenn man jetzt gerade so eine schlechte Phase
hat. Er hat sich ja seiner Meinung nach aktiv dagegen entschieden, oder?
Ja, eh. Also, aber das, was man sagt und was man vielleicht fühlt, dann macht man andere Dinge. Also ja, zwei verschiedene Paar Schuhe.
Dass das jetzt in den letzten 2-3 Wochen irgendwie einen Impact auf die Mannschaft gehabt hat. Ja. Das glaube ich nicht.
Ja, das glaube ich auch nicht. Aber dass er trotzdem im Kopf vielleicht ein bisschen rattert. Aber ist ja wurscht. Wir sind
aber
jetzt in einem psychologischen
Game. Aber auch Ried natürlich im Cup noch die Möglichkeit auch da... dabei also zu sein. Mittwoch, also die spielen jetzt auch noch gegen den Lask. Ja, also.
Dieselbe Frage, die wir zu Alltag gestellt haben, kann man auch darstellen. Ne?
Genau.
In der Europacup.
Ja, das ist wieder möglich. Ja, da kommen wieder Erinnerungen hoch. Ja. Damals noch ein Cup-Sieg 1997. Kannst du dich noch erinnern, Harald? 98 war es, glaube ich.
Ich kann mich an Ried gegen...
Sturm Graz im Hanapi-Stadion damals.
Nein, aber Ried im Europacup, was war das für ein holländischer Gegner? Eindhoven oder Feyenoord?
Ja, PSV Eindhoven, ja. Eindhoven. Was macht denn Gebauer da draußen? Was wäre so, jetzt dort bei Naldum?
Was wurde Austrink gehabt?
Ja. Andi Leitner übrigens auch schön, einen Ausflug.
Das ja, stimmt, Leitner hat das ziemlich nachgemacht, das habe ich mir auch gedacht. Ja.
Und Matteo Bignetti auch. Übrigens. Ja. Waren zwei schöne Dortmund-Ausflüge.
Ja, Wahnsinn. Ja, jeder will so machen wie Thomas Gebauer damals.
Aber gut gegangen, bei Gebauer ja nicht.
Ja, ich meine, man geht also den dann von diesem Winkel einfach rein durch. Ich meine, es war Wahnsinn. Ja. Weinaldum damals, der Torschütze. Aber ich denke da halt eher an die 90er-Jahre zurück, Europacup-Saison. Die Gerrit Straffen und Co.
Ja, das so alt sind Julia und ich noch nicht.
Sorry, Hannes.
Okay, alles gut. So, ich glaube im Nachhinein, das, was ich schon einmal erwähnen wollte, weil gerade diese Aggression gegenüber Valentino Müller in den letzten Wochen so ein bisschen aufpoppt ist. Ich glaube, so ein paar ungute Nachrichten auch bekommen. Ich glaube, der wollte das gar nicht so. Ich glaube, das ist ein bisschen falsch rübergekommen und im Nachhinein tut es ihm auch leid, dass er das so in der Form gesagt hat, weil er hat ja auch nach der Partie dann nochmal erwähnt, er versteht das eigentlich gar nicht, warum das jetzt so hochgepusht worden ist, dieses Interview. Ich meine, es ist dann vielleicht größer gemacht worden, als es eigentlich ist.
Ja. Ja, vor allem hört auf, Leute in Direct Messages auf Instagram und so weiter zu beschimpfen, es ist Fußball. Ja. Da geht es ja jetzt nicht um Leben und Tod.
Nee, es ist peinlich, meiner Meinung nach.
Vor allem hat er auch nicht ganz unrecht. Also ich glaube, er hat sich ja da auf diese Netto-Spielzeit bezogen und die ist ja ganz belegt, dass Ried da ganz unten ist. Also er hat ja eigentlich nur die Fakten gebracht, die natürlich emotional rübergebracht, aber er hat ja jetzt nichts wiedergegeben, was nur er so gesehen hätte.
Ja, stimmt.
Aber es ist natürlich legitim aus Rieder Sicht, dass Mannschaftsintern als Motivation zu nutzen. Ist ja okay, aber ja. Man muss Valentina Müller jetzt nicht persönlich irgendwie übers Internet beschimpfen, deswegen ist
das, was der Harald sagt. Das, was der Harald sagt. So, wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Vergangenheitskonferenz.
Sag nicht gerne was, aber
das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig, wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung.
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und abschließend gibt es bei uns die Rubrik Fuck Answer Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit jener von In-Game Time Show. Ich kann einfach nichts vorlesen. Welchen Spieler sollte der GRK, wenn er Klassenhalt gesichert wird, aus Liga 2 als Harakate-Ersatz holen im Sommer? Denn sind wir uns ehrlich, der Junge wird teuer verkauft im Sommer.
Ich denke auch, dass sie Harakate nicht halten können und dass der den Sprung wegmachen wird vom GRK. Als Ersatz tue ich mir gerade schwer.
Ich tue es mir auch schwer. Ich meine, Albin Gashi wäre halt einer, der halt jetzt gut abgeliefert hat.
Ja,
in dieser Saison. Passt jetzt nicht ganz vom Spielstil
genau,
her.
Genau, der passt jetzt auch nicht ganz auf die Harakate-Position, oder?
Ja, aber vielleicht würden sie dann auch...
Wenn sie ein bisschen umstellen vielleicht. Umstellen, Alexander Schmidt finde ich prinzipiell einen sehr, sehr starken Stürmer in der zweiten Liga. Ist aber auch ein ganz anderer Spielertyp als HKD, also jetzt in dem Fall auch kein Ersatz für ihn. Aber den könnte ich mir beim GRK zum Beispiel ganz gut vorstellen.
Ich glaube, Dino Wabra holt ihn aus der 4. französischen Liga.
Oder so, geht natürlich auch. Vielleicht tut er auch den Jan Koskun. Der hat sich in diesem Jahr schon bewiesen bei Austria Salzburg. Wir machen weiter mit der Frage von Wien Naiv via Twitter. Wie viele Mannschaften haben am letzten Spieltag die Chance, Meister zu werden?
Das ist einfach Wien und dann verkehrt herum. Wien.
Ja, ich weiß, aber ich weiß noch, wie es ist. Ja, Wien. Nein.
Drei. Mindestens drei.
Ich sage mittlerweile auch drei.
Kann gut sein. Also, das heißt, wir nehmen Hartberg raus und?
Salzburg.
Salzburg?
Ja. Ihr müsst noch wen rausnehmen.
Ja, ich weiß eh. Ja, eh. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, es wird. Also ich sage jetzt einfach mal Sturm LASK Rapid. Ich bin jetzt von. Ich bin jetzt von. Pick, von der Austria. Die hätte jetzt mal rausgekegelt. Aber. Weil eigentlich hätte ich gesagt, LASK Austria am letzten Spieltag.
Das ist so unvorhersehbar, was da passiert.
Ja.
Noch in den nächsten Wochen.
Passt, Happig wird Meister. Tom Pani, wenn Rapid Meister wird, bekommt Stöger noch eine Meisterprämie, beziehungsweise wird er zur Meisterfeier eingeladen.
Naja, er hat ja einen laufenden Vertrag, oder? Also da wird vielleicht was drinstehen mit einer möglichen Meisterprämie.
Meisterprämie.
Einladung vielleicht nicht, aber Geld würde, denke ich, dann schon bekommen.
Kann dann Peter Stöger sagen, er ist Meistertrainer von Rapid? So wie Marko Arnautović behauptet, er ist Champions League-Sieger. Kann ja eigentlich Peter Stöger sagen, er ist Meistertrainer? Nein,
Peter Stöger ist zumindest für ein paar Punkte verantwortlich. Ne?
Stimmt, er hat was mit dazu beigetragen.
Wird Peter Stöger zur Rapid-Meisterfeier gehen?
Nein. Ich glaube auch nicht, dass er das machen würde.
Ja, der Patrick, der sagt schon, wir sind ganz schnell sein.
Vielleicht kommt die Einladung, aber er würde Nein sagen.
Okay. Stefan Kirchsteiger via Instagram. Habt ihr Sebastian Migl in der Generali Arena getroffen?
Ja, ich habe ihn getroffen.
Und?
Ich nicht.
Okay. Wir haben kurz geplaudert, haben beide exzellente Prognosen für das Spiel abgegeben. Mhm. Mehr mag ich dazu jetzt nicht sagen.
Ich habe am Freitag mit ihm einen Call gehabt. Ich sage euch, das wird ein Done-Deal. Wir fischen schon nach dem Migl. Also das wird schon was werden. Das war auf jeden Fall die Ansa-Konferenz Episode 72. Wir müssen endlich beenden. Schaut in der Lola 1 App natürlich auch die Zwarer-Konferenz. Und wenn ihr uns hören wollt, dann gönnt euch Lola 1, die Lola 1 Originals via Podcast. Wir sagen danke fürs Reinklicken und tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 1.
Tschüss, Baba.
Servus.
Ansa-Konferenz, der Videopodcast über den österreichischen Fußball auf der Lola 1 App, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.